Wer den Bericht des Markus-Evangeliums aufmerksam liest, merkt schnell, hier werden keine trockenen Lehrsätze aneinandergereiht, sondern lebendige Begegnungen mit Jesus erzählt. In wenigen Kapiteln spannt Markus einen Bogen von Schuld und Krankheit über religiösen Druck bis hin zu Heilung, Festmahl und befreitem Leben. Gerade in 2-3 Mark wird sichtbar, wie der Sklavenerlöser, der wahre Gott in menschlicher Gestalt, mitten im Alltag Menschen begegnet, er vergibt, er feiert, er sättigt und er befreit. Diese Geschichten sind nicht nur gut erzählt, sie spiegeln die geistliche Reihenfolge wider, in der auch wir seine Rettung erfahren können. Vom vergebenen Sünder zum fröhlichen Hochzeitsgast. Am Anfang der 5 Begebenheiten in Markus 2-3 steht ein Wort, das alles weitere trägt: Kind, deine Sünden sind vergeben. Der Sklavenerlöser steht äußerlich als demütiger Diener vor einem gelähmten Mann, doch in dieser niedrigen Gestalt begegnet dem Gelähmten der vergebende Gott selbst. Die sichtbare Lähmung ist nur die Oberfläche, darunter liegt eine tiefere Bindung, die Schuld vor Gott. Bevor Beine wieder gehen können, muss das Herz aus seiner verborgenen Gefangenschaft entlassen werden. Darum setzt der Herr nicht bei der äußeren Not an, sondern bei der unsichtbaren Last, die kein Mensch abnehmen kann. Seine Vergebung ist nicht nur ein juristischer Akt, sondern ein persönliches Ansprechen, Kind. Der Schuldige wird nicht kalt begnadigt, sondern zärtlich in eine Beziehung hineingerufen. Vergebung öffnet einen Raum, sie sprengt den engen Horizont des eigenen Versagens und stellt den Menschen auf die weite Fläche der Gnade. 2 weitere Aspekte der Freude sind das neue Tuch und der neue Wein. Das neue Tuch ist dazu da, ein Kleidungsstück anzufertigen, das uns zudeckt und schmückt. Und verzogenes Tuch ist Tuch, das noch nicht behandelt oder bearbeitet worden ist. Dieses neue Tuch ist dazu bestimmt, ein neues Kleidungsstück zu machen. Dieses neue Kleidungsstück, das in Wirklichkeit Christus selbst ist, deckt uns zu und schmückt uns. Der neue Wein sättigt uns und macht uns froh. Äußerlich haben wir das neue Tuch, innerlich haben wir den neuen Wein. Außerdem sind wir mit dem Bräutigam zusammen. Jetzt haben wir diese grundlegenden Faktoren, damit wir froh sein können. Unmittelbar danach sitzt derselbe Herr mit Zöllnern und Sündern am Tisch. Der Weg führt vom Krankenbett zur Festtafel. Was eben noch ein gelähmter Sünder vor Gott war, wird im nächsten Bild zu einem Gast des Arztes. Darum heißt es, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Der Arzt behandelt nicht auf Distanz, er teilt das Brot mit denen, deren Leben zerrissen und moralisch diskreditiert ist. Ausgerechnet dort entsteht eine neue Freude, die Erleichterung der Vergebung wird zur Wärme der Gemeinschaft. Schuld trennt, Vergebung verbindet, und wo der Getrennte wieder an den Tisch geholt wird, beginnt eine leise, aber tiefgreifende Festlichkeit. Die Gegenwart des Sklavenerlösers verwandelt ein gewöhnliches Mahl in ein Fest der Gnade. In der 3. Szene ist die Sprache dann ausdrücklich die eines Hochzeitsfestes. Auf die Frage nach dem Fasten antwortet Jesus, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist. Religion kennt Fasten als Ausdruck von Bedürftigkeit, Buße und Mangel, und dafür gibt es seinen rechten Platz. Aber hier steht ein anderes Bild im Vordergrund, wenn der Bräutigam im Raum ist, bestimmt nicht die Leere, sondern die Fülle den Ton. Der Herr macht deutlich, dass die geistliche Situation sich geändert hat. In ihm ist der, den Israel im tiefsten ersehnt hat, in Person erschienen. Wo erlebte Gegenwart des Bräutigams ist, passt ein asketischer Ernst nicht mehr zur Wirklichkeit. Fasten wäre an dieser Stelle nicht besonders fromm, sondern blind für das, was Gott schenkt. Darum wechselt der Herr das Bild und spricht von einem neuen Tuch und neuem Wein. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Es geht nicht um fromme Kosmetik, nicht um ein bisschen religiöse Ergänzung eines alten Lebens. Das neue Tuch deutet auf eine ganz neue Bekleidung hin. Der Mensch, der innerlich weiß, dass er vor Gott nackt und blamiert ist, soll nicht mehr versuchen, sein altes, zerrissenes Kleid zu flicken. Christus selbst wird ihm angezogen, denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Er bedeckt nicht nur, was wir lieber verstecken möchten, sondern er schmückt mit einer Gerechtigkeit, die nicht aus uns ist. Wo Christus das Kleid ist, muss das Leben nicht mehr aus der ständigen Angst genährt werden, entblößt zu werden. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Linie von Markus 2 zeichnet ein zartes, aber klares Muster. Der Sklavenerlöser belässt den Menschen nicht in der Rolle des belasteten Schuldners oder des religiös pflichtbewussten Fastenden, sondern führt ihn in eine neue Lebensatmosphäre hinein. Vergebung löst die Fessel der Vergangenheit, Gemeinschaft mit dem Arzt nimmt die Einsamkeit der Scham, die Gegenwart des Bräutigams bricht den Ernst der inneren Leere auf. Wer in Christus bekleidet ist und in Christus seinen inneren Wein gefunden hat, muss sich nicht mehr an einem geflickten alten Kleid abmühen oder mit leerem Magen durch spirituelle Programme gehen. Die ermutigende Perspektive dieses Abschnitts ist, dass das Evangelium nicht an der Türschwelle der Vergebung stehen bleibt, sondern in einen reichen Genuss hineinführt, ein Leben, das getragen ist von der Gewissheit, angenommen zu sein, und genährt wird von der Gegenwart des Bräutigams, der unser Kleid und unser Wein geworden ist. Sättigung statt religiöser Regeln. Als Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Saaten geht und die Jünger beim Gehen Ehren abzupflücken beginnen, prallen zwei Sichtweisen aufeinander. Für die Pharisäer ist die Szene ein offensichtlicher Verstoß gegen ihre Auslegung des Sabbatgebotes, ein Bruch mit religiösen Vorschriften. Für den Sklavenerlöser steht etwas anderes im Vordergrund, der Hunger seiner Nachfolger. Er beantwortet den Vorwurf nicht mit einer detaillierten Kasuistik, sondern mit einem Blick in die Schrift und in Gottes Herz. Er erinnert an David, der in seiner Not die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und legt dann den Grundsatz offen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das Gebot wird hier nicht entsorgt, aber es wird aus einer falschen Überhöhung befreit. Gott hat den Ruhetag nicht gestiftet, um den Menschen unter ein starres System zu beugen, sondern um ihm Wohl und Raum zum Leben zu schenken. Der vierte Vorfall, aufgezeichnet in 2, 23 bis 28, besteht darin, dass der Herr sich um den Hunger seiner Nachfolger kümmerte und nicht um die Vorschriften der Religion. Hier sehen wir, dass der Sklavenheiland sich um den Hunger seiner Nachfolger sorgte und nicht um die Vorschriften der Religion. Als solche, die dem Heiland nachfolgen, hungern wir nicht, vielmehr sind wir erfüllt und gesättigt. In diesem Licht bekommt der einfache Hunger der Jünger ein theologisch hohes Gewicht. Der Herr scheut nicht den Anschein, als würde er eine eingefahrene Ordnung überschreiten, wenn es darum geht, seine Nachfolger zu nähren. Die Spannung zwischen Vorschrift und Versorgung wird zugunsten des Menschen aufgelöst. Jesus stellt klar, dass das Herz Gottes sich zuerst dem hungrigen Menschen zuwendet, nicht dem unberührten System. Darin liegt auch eine stille Kritik an einem religiösen Leben, das mit vielen Regeln arbeitet, aber wenig wirkliche Nahrung ausgibt. Wer nur lernt, was am Sabbat nicht erlaubt ist, ohne den Herrn als den zu kennen, der stillt, bleibt geistlich auf Diät gesetzt. Der Sklavenerlöser aber erscheint gerade als der, der Fülle bringt. Darum heißt es an anderer Stelle: Jesus sagte ihnen das Wort, er speist zunächst mit dem, was aus Gottes Mund kommt, und hier zeigt er, dass er auch für das einfache, alltägliche Bedürfnis nicht zu fromm ist. Der Zusammenhang mit den übrigen Begebenheiten in Markus 2 bis 3 wird an dieser Stelle besonders deutlich. Wer Vergebung erfahren und am Tisch mit dem Arzt gesessen hat, wer den Bräutigam als Quelle der Freude kennt, dessen Leben kann nicht gleichzeitig von einem Gefühl dauernden Mangels bestimmt bleiben. Die Evangeliumswirkung des Sklavenerlösers zeigt sich nicht nur darin, dass Schuld gelöscht wird, sondern darin, dass ein sattes, erfülltes Leben entsteht. Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, bedeutet dann, Gottes Ordnungen sind nicht gegen das Leben des Menschen gerichtet, sondern auf seine wahre Entfaltung hin. Wenn Jesus seine Jünger nicht hungrig durch die Felder laufen lässt, sondern ihren Hunger ernst nimmt, wird sichtbar, dass Gottes Interesse an einem Volk besteht, das nicht ausgehungert, sondern genährt unterwegs ist. Damit bekommt Sättigung eine geistliche Tiefe. Es geht nicht um Bequemlichkeit, sondern um die Frage, ob der Mensch von Gott her aus einem Zustand der inneren Fülle lebt oder aus einem chronischen Defizit. Viele religiöse Muster halten Menschen in einem geistlichen Mangel fest, immer noch etwas, das getan, verbessert, erfüllt werden muss, und doch kein echtes Brot, das den inneren Menschen stärkt. Dem stellt der Sklavenerlöser sich entgegen, wenn er seine Jünger durch Kornfelder führt und ihre Hände nicht zurückhält, wenn sie Ehren pflücken. Die Botschaft ist leise, aber entschieden: Wer ihm nachfolgt, soll nicht in einem System des Mangels gefangen bleiben, sondern Schritt für Schritt erfahren, dass der Herr selbst genügt. In dieser Erfahrung liegt eine tiefe Ermutigung: Gott ist nicht der, der ständig fordert und kaum gibt, sondern der, der seine Gebote so setzt, dass sie dem Leben dienen, und der selbst in der Einfachheit eines Sabbatspaziergangs für das Brot sorgt, das seine Jünger brauchen. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die Szene der Ähren, die am Sabbat in der Hand der Jünger liegen, hält einem religiösen Denken den Spiegel vor. Ein Gott, der die eigenen Regeln über den hungrigen Menschen stellt, wäre kaum der Gott, der den Sklavenerlöser sendet, um Leben im Überfluss zu bringen. In Jesus zeigt sich, dass Gott nicht auf geistlich unterernährte Nachfolger aus ist, die sich durch Vorschriften schleppen, sondern auf Menschen, die durch ihn selbst genährt und gesättigt werden. Sättigung wird so zu einem Kennzeichen der Evangeliumswirkung, dort, wo der Herr sein Wort gibt und auch für das scheinbar Kleine, den Hunger unterwegs, sorgt, wächst ein stiller, tiefer Frieden. Die Perspektive dieses Abschnitts ermutigt, die eigenen Vorstellungen von Frömmigkeit am Bild des Sklavenerlösers zu prüfen und neu zu entdecken, dass Gottes Ordnung nicht dazu da ist, das Leben zu dämpfen, sondern es in seiner Gegenwart zur Fülle kommen zu lassen. Freiheit und ein frischer Schlauch für den neuen Wein. Die letzte der fünf Begebenheiten führt uns in die Synagoge. Dort sitzt ein Mann mit verdorrter Hand am Rand der Versammlung. Seine Not ist sichtbar, aber sie ist in ein religiöses Umfeld eingebettet, in dem nicht das Leid des Menschen, sondern das Bewahren eines Rituals im Vordergrund steht. Während der Sklavenerlöser gegenwärtig ist, lauerten andere auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Zwei Blickrichtungen treffen aufeinander, der prüfende, misstrauische Blick derer, die die Ordnung schützen wollen, und der suchende Blick des Herrn, der den Leidenden in die Mitte ruft: Steh auf in die Mitte. Damit holt er den Mann aus der Unsichtbarkeit der Ränder in den Raum, wo seine Not nicht länger übersehen werden kann. Die Frage, die Jesus stellt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Entlarvt eine Religion, die das Ritual über das Leben stellt. Das Wort, das den fünften Vorfall, den des Sklavenerretters, der sich um die Linderung des Leidenden und nicht um das Ritual der Religion kümmert, am besten zusammenfasst, ist Freiheit. In diesem Vorfall sehen wir, dass der Erretter am Sabbat die verdorrte Hand eines Mannes wiederherstellte. Hier sehen wir, dass er sich nicht um das Ritual der Religion kümmerte, sondern um die Linderung des Leidenden. Er wollte diesen freisetzen, ihn befreien. Die Reaktion des Herrn ist von einer bemerkenswerten Spannung geprägt, und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Zorn und Trauer liegen hier dicht beieinander. Der Sklavenerlöser, der eben noch mit Zöllnern zu Tisch lag und mit einem Wort Sünden vergab, zeigt in diesem Moment, wie ernst er die Verhärtung nimmt, die sich hinter religiöser Korrektheit verbergen kann. Zugleich bleibt sein Handeln eindeutig, er spricht zu dem Mann: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Befreiung geschieht mitten im Konfliktfeld religiöser Auseinandersetzung. Der Herr ordnet nicht zuerst die Verhältnisse in der Synagoge, sondern er gibt dem, der gebunden ist, seine Hand zurück. Freiheit bedeutet hier mehr als die Aufhebung eines Verbotes, sie ist Wiederherstellung der Fähigkeit, zu handeln, zu empfangen, zu geben. In diesem Licht bekommt auch das Bild vom neuen Wein und den neuen Schläuchen eine zusätzliche Tiefe. Der neue Wein ist das kräftige, göttliche Leben Christi, das nicht statisch bleibt, sondern in uns arbeitet, sich ausdehnt, drängt. Alte Schläuche, starre, festgezogene religiöse Formen, unflexible Denk- und Lebensmuster, können dieses Leben nicht tragen, ohne zu zerreißen. Wo das Evangelium nur als Ergänzung eines vorhandenen Systems verstanden wird, entsteht Spannung, die entweder den Wein begrenzt oder die Schläuche sprengt. Darum sagt der Herr: Neuen Wein in neue Schläuche. Freiheit, wie sie im Sabbatwunder der verdorrten Hand sichtbar wird, steht damit in engem Zusammenhang. Der Mann wird nicht nur körperlich gelöst, sondern in eine Wirklichkeit hineingestellt, in der Gottes Leben Vorrang hat vor ritualierter Frömmigkeit. Diese neue Wirklichkeit ist nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich. Der neue Schlauch ist nicht nur das einzelne Herz, das sich für Christus öffnet, sondern auch das erneuerte Gottesvolk, das als Leib Christi für das Wirken seines Lebens formbar wird. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzeln Glieder voneinander. Der Sklavenerlöser schafft sich ein Volk, das nicht durch starre Regeln zusammengehalten wird, sondern durch das gemeinsame Leben des neuen Weines. Vergebung, Freude, Sättigung und Befreiung sind Stationen auf dem Weg hin zu dieser gemeinschaftlichen Form, Menschen, die innerlich gelöst und äußerlich beweglich geworden sind für das, was der Geist in ihrer Mitte tun will. In einem solchen frischen Schlauch kann Christus wohnen, wirken und sich ausdrücken, ohne durch eng geschnürte religiöse Formen eingeengt zu werden. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche, und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein in neue Schläuche. Die Heilung der verdorrten Hand am Sabbat zeigt in konzentrierter Form, wie der Sklavenerlöser Freiheit versteht, nicht als bloße Lockerung von Regeln, sondern als Wiederherstellung des Lebens, das Gott dem Menschen zugedacht hat. Der neue Wein, den Christus bringt, sucht einen neuen Schlauch, Menschen und eine Gemeinschaft, die bereit sind, sich von der starren Sicherheit vertrauter Formen lösen zu lassen, damit sein Leben tatsächlich Raum gewinnt. Die ermutigende Perspektive ist, dass der Weg aus Schuld, Leere und religiöser Enge nicht in Individualismus mündet, sondern in eine erneuerte Gemeinschaft, in der das Leben Christi fließen kann. Wo der Herr uns so zu einem frischen Schlauch für sein Leben macht, wächst eine Freiheit, die nicht laut auftreten muss, weil sie aus einer tiefen, von ihm selbst geschenkten Befreiung kommt. Hände werden wieder brauchbar, Herzen weich, und das Miteinander wird zum Gefäß, in dem der neue Wein nicht vergeudet, sondern genossen wird. Herr Jesus, du vergebender Gott und demütiger Sklavenerlöser, danke für die wunderbare Ordnung deiner Rettung, dass du unsere Schuld tilgst, unsere Herzen mit Freude füllst, unseren inneren Hunger stillst und uns aus religiöser Enge in deine Freiheit führst. Du bist der Bräutigam, der unser Leben festlich macht, unser Gewand der Gerechtigkeit und der neue Wein, der uns von innen her belebt. Richte unseren Blick weg von leeren Forderungen hin zu deiner Person, damit wir dir als dem Arzt vertrauen, der uns heilt, nährt und trägt. Lass dein Leben in uns und in deiner Gemeinde wie neuer Wein frei fließen und stärke die Müden, tröste die Gebundenen und erfülle dein Volk neu mit dem Staunen über deine Weisheit und Liebe. Dir sei alle Ehre in deiner Gemeinde, heute und in Ewigkeit. Amen.